wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Triple Double. Der NBA Talk. Auf meinsportpodcast.de.
Die NBA hat sich gestern so eine kleine Verschnaufpause genommen. Es gab nur zwei Spiele, nachdem der Martin Luther King Day so vollgepackt war mit Spielen. Aber in diesen beiden Spielen gab es dann Spieler zu beobachten, die vielleicht so ein bisschen übersehen werden, wenn es zum Beispiel darum geht, um den MVP oder wenn es darum geht, spielbestimmende Spieler oder ligabestimmende Spieler zu wählen. Und darüber wollen wir natürlich hier heute sprechen bei Triple Double auf meinsportpodcast.de. Und das tue ich mit jemandem aus unserem Expertenteam hier auf meinsportpodcast.de. Heute ist es Amir Selim. Hallo Amir.
Hallo Andreas.
Nikola Jokic wird ein bisschen übersehen, oder?
Ja, ich bin mir gar nicht sicher. Also ich glaube schon, dass er mittlerweile angekommen ist, dass er zu den definitiv besten Spielern der Liga gehört, gerade auch mit seinem ja doch etwas untypischen Art zu spielen, vielleicht auch für einen Center, dass er ein großer Spieler ist, der aber gleichzeitig so, ja, so balldominant ist oder auch so spielbestimmt ist, was Vorlagen angeht. Und ja, er zeigt es, hat es auch diese Nacht gezeigt, mit 27 Punkten, 12 Rebounds und 6 Assists hat er seine Nuggets zum Sieg geführt. Und man darf gespannt sein, ob er vielleicht so langsam auch in dieser Saison vielleicht mehr Würfe nimmt und noch dominanter versucht aufzutreten.
Es hatte genau diesen Zweck, um darüber zu sprechen, dass Nikola Jokic mal wieder ein spielbestimmender Spieler war letzte Nacht im Spiel der Denver Nuggets gegen die Oklahoma City Thunder. Es ist am Ende 119 zu 101 ausgegangen und Nikola Jokic hat, wie du es gerade eben gesagt hast, 27 Punkte aufgelegt, 12 Rebounds und dann auch noch 6 Assists. Und er war an einem Abend erfolgreich, an dem Jamal Murray, sein Co-Star, ja quasi nur Backsteine geworfen hat. Wie wichtig Nikola Jokic für die Denver Nuggets ist, das wissen die meisten inzwischen. Und trotzdem habe ich das Gefühl, er ist halt nicht so flashy wie andere Spieler und deswegen wird er manchmal übersehen und vielleicht dann auch in so einer MVP-Diskussion zum Beispiel.
Ja, natürlich, er ist jetzt nicht, vielleicht nicht eher, wie du schon gesagt hast, flashy, nicht so auffällig, wie es andere Stars sind, wenn man über Giannis spricht oder weitere Spieler wie LeBron natürlich dann oder Stephen Curry, dann hat man natürlich ganz andere Bilder im Kopf oder ganz andere, ja, einen ganz anderen Hype vielleicht auch. Ich weiß nicht, ob es auch vielleicht daran liegt, dass er bei den Denver Nuggets spielt, ein Team, das jetzt auch nicht im großen Fokus der Medien ist, vielleicht auch, weil es kein Big Market ist. Aber nichtsdestotrotz, er zeigt es ja immer wieder und gerade zu Beginn dieser Saison hat man den Eindruck, dass Jamal Murray noch die Höhen, die er in den Playoffs hatte, nicht ganz abrufen kann, vor allem nicht in der Konstanz, also dass er mal ein gutes Spiel hat, aber dann auch vielleicht zwei, drei nicht so gute. Während Jokic bis dato in der Saison der stärkste Spieler des Teams ist und in diesem Spiel es bewiesen hat. Und man hört jetzt auch schon vom Coach Malone, dass er versucht, Jokic vielleicht auch in diese Rolle, ja, drängen ist vielleicht zu negativ, aber dass er ihn dazu bewegen will, dass er dominanter auftritt und dann vielleicht eben nicht den Pass nimmt, obwohl er das sehr gut kann, sondern vielleicht selbst versucht zu punkten, weil es eben auch, weil es einfach auch das sehr gut kann.
Wer hat denn neben Nikola Jokic beim Sieg der Denver Nuggets überzeugt und wie klar war dieser Sieg am Ende?
Ja, ansonsten punktetechnisch Monte Morris mit 15 Punkten, Paul Millsap mit 13 Punkten und 12 Rebounds. Wie klar war der Sieg? Also es war schon ein relativ deutlicher Sieg. Man hatte zur Halbzeit schon mit mehr als 10 Punkten geführt und gerade im dritten Viertel dann konnte man sich dann entschieden absetzen, sodass dann die Nuggets schon nach dem Ende des dritten Viertels ihre Starter auf die Bank setzen konnten. Bei OKC dann war zum unter anderem Al Horford nicht dabei, weil dessen Tochter, eine Tochter geboren wurde. Und Shai Gilgeous-Alexander nicht mit der Stärke, die man von ihm kennt, nur 14 Punkte gemacht. Also es war doch ein relativ souveräner Auftritt der Nuggets, sowohl offensiv als auch defensiv. Und ja, sie sind in der Saison bis jetzt nicht ganz so stark, wie man es vielleicht von ihnen erwartet hätte. Gerade nachdem sie ja die Conference Finals erreicht haben in der letzten Saison, aber jetzt dann doch wieder mit einer ausgeglichenen Bilanz und ja, sie versuchen dann jetzt hoffentlich erstmals auch eine positive Bilanz in dieser Saison in den nächsten Spielen zu erreichen.
Bei 7-7 stehen sie im Moment und 6-7 stehen die Oklahoma City Thunder. Also der Start für die Denver Nuggets war durchaus durchwachsen und nicht so richtig gut, aber Nikola Jokic ragte so ein bisschen heraus und vielleicht wird er dann ja jetzt auch der überragende Spieler und kann dann eventuell dann auch in MVP-Diskussionen mit reinkommen. Die Oklahoma City Thunder, geht's für die in diesem Jahr um irgendetwas? Können sie in irgendeiner Weise die Playoffs erreichen oder nachdem sie ja mal wieder den Roster auf links gedreht haben in den letzten anderthalb Jahren, dass sie wieder im Wiederaufbau sind?
Ja, also sie haben ja durch die Trades unter anderem von Chris Paul haben sie auch jetzt sehr viele Picks erhalten. Es war die Frage, inwiefern Sam Presti da vielleicht was machen kann, also ob er noch jemanden holt oder ob er diese Picks jetzt erstmal noch behält und vielleicht wieder über den Draft. Das war ja auch die Stärke von den Oklahoma City Thunder, dass sie, ja, man erinnere sich halt nur an Durant, Harden oder Westbrook, also über den Draft wichtige Spieler holen. Oder jetzt halt auch Shai Gilgeous-Alexander ist ja auch einer, der über den Draft kam. Deswegen ja, also der Fokus liegt mit Sicherheit nicht unbedingt darauf, dass sie jetzt auf Teufel komm raus die Playoffs erreichen wollen, gerade in der Western Conference, die ja wie immer stark besetzt ist. Aber bis dato haben sie jetzt eigentlich gar nicht so schlecht gespielt, wie du schon gesagt hast, jetzt -1 in ihrer Bilanz. Also jetzt nicht katastrophal oder irgendwas. Und ja, ich glaube, solange sie so gut spielen oder so solide spielen, können sie sicherlich zumindest dranbleiben und dann vielleicht wird sich auch anhand dessen auch entscheiden, inwiefern die OKC dann noch handeln.
Die Denver Nuggets gewinnen auf jeden Fall dieses Spiel mit 119 zu 101 ganz, ganz klar gegen die Oklahoma City Thunder. Auch das andere Spiel war relativ klar. Die Utah Jazz gewinnen gegen die New Orleans Pelicans mit 118 zu 102 und das, obwohl Zion Williamson einen richtig guten Abend hatte.
Ja, er hat zum ersten Mal in seiner noch jungen Karriere 2 Spiele in Folge mehr als 30 Punkte gemacht. Oder mindestens 30 Punkte gemacht. Und ist es jetzt so langsam die Zeit gekommen, dass er jetzt auch die Konstanz dann hat, Spiel für Spiel zu liefern und quasi als Punktlieferant bei den Pelicans an Position 1 zu stehen. Aber das alleine hat nicht gereicht. Die Utah Jazz wiederum haben mit Donovan Mitchell einen Spieler, der eben diese Konstanz jetzt schon einige Jahre abruft und die klare Nummer 1 ist mit 28 Punkten und 7 Rebounds, führte er das Team an. Entscheidend vor allem nicht nur die Einzelspielerleistungen, sondern die vielen Dreier, die letztlich die Pelicans zugelassen haben. Insgesamt 21 Dreier konnten die Utah Jazz machen. Das ist halt schon ja, sehr viel und das hat auch der Coach der Pelicans, Stan Van Gundy, adressiert nach dem Spiel, aber auch Points in the Paint waren auch mehr als genug dabei, also am Ring selbst konnten die Utah Jazz auch ordentlich Punkte machen und ja, nachdem sie jetzt zuletzt gegen Denver 23 Offensiv-Rebounds zugelassen haben, konnten die Jazz die New Orleans Pelicans bei 10 halten, also es war auf jeden Fall eine starke Leistung der Utah Jazz, die momentan halt auch jetzt den 6. Sieg in Folge feiern konnten.
Die Utah Jazz haben den besseren Start hingelegt, aber trotzdem, sie werden so ein bisschen immer verglichen mit den Denver Nuggets. Irgendwie Utah und Denver, habe ich das Gefühl, dass die immer so ein bisschen im Vergleich sind. Haben ja auch durchaus ein paar aufregende Playoff-Serien in den letzten Jahren gehabt. Die Utah Jazz scheinen in diesem Jahr richtig was vorzuhaben.
Ja, ich meine, sie sind jetzt regelmäßiger Playoff-Teilnehmer seit einigen Jahren. Sie haben mit Donovan Mitchell einen Spieler, von dem man sagen kann, ja, es ist ein Spieler, der definitiv die Nummer 1 Option bei einem Team, das regelmäßig in den Playoffs ist und da auch vielleicht was reißen will, dass das funktioniert. In der Regular Season haben sie eigentlich immer ganz gut geliefert, finde ich. Ich fand auch letztes Jahr waren sie da relativ stark. Es war halt immer, für mich ist es eigentlich eher die Frage, inwiefern die Utah Jazz in den Playoffs es dann schaffen, weil sie mit Donovan Mitchell zwar einen sehr starken Offensivspieler haben, aber ihr zweiter Star, Rudy Gobert, ist halt nun mal defensiv vor allem fokussiert, offensiv dann vielleicht nicht ganz so stark. Sie haben zwar jetzt noch ein paar Spieler, die natürlich auch offensiv punkten können. Joe Ingles kann von der Bank kommt was reißen. Mike Conley ist da auch nicht der schlechteste. Und ich bin gespannt, ob sie das dann vielleicht auch jetzt auf die Playoffs hin gesehen dann noch was, vielleicht noch weiterkommen, als es in den letzten Saisons der Fall war.
Die Utah Jazz gewinnen das Spiel gegen die New Orleans Pelicans und stehen jetzt richtig, richtig gut da in der Western Conference, die im Moment angeführt wird von den Los Angeles Lakers. Aber dahinter sind schon die Utah Jazz, die jetzt die letzten 6 Spiele in Folge gewonnen haben. Da wir letzte Nacht nur 2 Spiele hatten, haben wir uns gedacht, Mensch, die Saison ist jetzt 4 Wochen alt, da können wir auch nochmal gerade drüber reden, über positive und negative Überraschungen bislang in den ersten 4 Wochen. In der Eastern Conference, was ist denn deine positive und deine negative Überraschung?
Also positiv fand ich es gar nicht so einfach, weil die etablierten Teams in der Eastern Conference eigentlich schon wieder alle relativ gut gestartet sind. ich habe mich dann für ein Team entschieden, das ja vielleicht jetzt nicht unbedingt die in dieses Finale einziehen wird, aber ganz gut dabei ist, nämlich die New York Knicks. Ich finde, sie haben mit dem neuen Coach, mit Tom Thibodeau, funktioniert das bisher ganz gut. Sie haben viele junge Spieler, die viel Zeit bekommen. Und auch wenn sie jetzt eine Bilanz von minus eins haben, ist es ja nach den letzten Jahren, in denen die New York Knicks ja teilweise auch wirklich ja noch schon deutlich schlimmer aussahen, ja, ein positives Zeichen, dass da vielleicht jetzt mal ein Coach da ist, der zur Abwechslung mal vielleicht ja längere Zeit auch vielleicht da bleiben kann und etwas Neues aufbauen kann bei den ja etwas ja schwierig zu mit, bei der schwierigen Franchise der New York Knicks.
Und wer ist deine negative Überraschung?
Ich habe mich für die Washington Wizards entschieden, auch wenn die, klar, mit Russell Westbrook, der ja noch nicht immer noch nicht voll, ja, noch nicht bei seinen vollen Kräften wirkt, zumindest, der jetzt erst noch dazu kam, aber ich finde sie, also ich persönlich hätte mir mehr erwartet von dem Duo Beal und Westbrook, und dass sie jetzt so schwach sind, dass sie wirklich am Ende der Conference stehen und ja anscheinend gar keine Chance auf auch nur annähernd an die Playoffs haben, fand ich ja etwas sehr enttäuschend.
Also meine negative Überraschung sind die Toronto Raptors, die wirklich einen katastrophalen Start hingelegt haben und dann auch zwei oder drei Spiele dabei hatten, wo sie nur mit einem oder zwei Punkten verloren haben, dann auch richtig dramatisch verloren haben. Sie scheinen jetzt auf dem richtigen Track wieder zu sein. Sie haben die letzten drei Spiele dann auch gewonnen und scheinen jetzt so langsam sich gefangen zu haben, und trotzdem muss ich nach dem Saisonstart sagen, dass die Toronto Raptors so ein bisschen die negative Überraschung sind. Und bei den positiven Überraschungen, wenn du die New York Knicks hattest, die ich eigentlich auch genommen hätte, nehme ich mal die Philadelphia 76ers, weil es gibt eigentlich immer Ärger um dieses Team, beziehungsweise immer Trouble, und dann die Franchise ist relativ unruhig und alle wollen, dass Ben Simmons getradet wird. Dann haben sie sich dann auch um James Harden bemüht, aber den haben sie nicht bekommen. Und trotzdem stehen sie gut da in der Eastern Conference mit 9 Siegen und 5 Niederlagen. Und das finde ich gerade auch in Anbetracht dessen, dass die Franchise halt meistens relativ unruhig ist, finde ich das ein durchaus gutes Ergebnis bislang, und sie sind mittendrin in diesem Kampf um die Plätze, und das, glaube ich, wird dieses Jahr in der Eastern Conference sowieso ein Hauen und ein Stechen. Wie sieht es bei dir in der Western Conference aus, negative und positive Überraschung?
Ja, ich habe mich vielleicht auch durch den Eindruck dieser Nacht an den beiden Teams orientiert, die wir jetzt besprochen haben, unter anderem. Ich finde die Utah Jazz, klar, auch wenn es nur die Regular Season ist, aber sie haben jetzt 6 Siege in Folge geholt und haben jetzt mit 10-4 dieselbe Bilanz wie die Clippers und nur ein Sieg weniger als die Los Angeles Lakers. Also sie sind wirklich stark in die Saison jetzt gestartet, und ja, wie du schon gesagt hast, wenn wir über mögliche MVP-Kandidaten reden, die vielleicht nicht so im Fokus sind, neben Nikola Jokic natürlich auch Donovan Mitchell. Und ja, ich bin gespannt, ob die Jazz diesen Trend halten können und ja, bis am Ende der Saison oben mitspielen.
Und deine negative Überraschung?
Ja, wie schon gesagt, auch hier ein Team aus der heutigen Nacht. Vielleicht etwas zu scharf, aber die Denver Nuggets etwas, weil sie nach den letzten Playoffs in den Conference Finals waren, man den Eindruck hatte, okay, man hat jetzt mit Jokic einen etablierten Star, man hat mit Jamal Murray einen weiteren, etwas jüngeren noch Spieler, der jetzt in den Playoffs so richtig Feuer gefangen hat, aber gerade bei Jamal Murray drückt der Schuh jetzt dann doch noch in der Regular Season, die Konstanz fehlt noch ein bisschen, und ja, generell, sie sind jetzt noch nicht positiv gewesen diese Saison. Vielleicht ändert sich das in den nächsten Tagen, aber ja, ich hatte mir etwas mehr auch von den Denver Nuggets, aber für den Moment sind sie dann doch enttäuschender geschadet, als man damit vielleicht hätte rechnen können.
Meine negative Überraschung sind die Houston Rockets, und die können vielleicht gar nicht mal so richtig was dafür, da sie durch diesen Ärger rund um James Harden dann auch so ein bisschen in einer sehr, sehr schwachen Verhandlungsposition waren. James Harden hat sich rausgenölt aus dem Team, aus der Franchise, hat gesagt, es funktioniert einfach nicht und wir werden damit kein Meister werden, und deswegen tradet mich bitte. Und sie hatten vor der Saison alles versucht, haben John Wall geholt, vielleicht auch so ein bisschen, um das Ganze zu beruhigen, aber das hat nicht funktioniert, und jetzt stehen sie da so ein bisschen vor den Scherben. Sie haben jetzt extrem viele Draftpicks in den nächsten Jahren und sie haben extrem viel Flexibilität, aber in dieser Saison, das wird dann noch nicht reichen. Und die positive Überraschung, da möchte ich mich dir anschließen, die Utah Jazz, die wirklich einen richtig guten Basketball spielen. Ich hätte eigentlich die Phoenix Suns genommen, aber dann wird mir wieder Parteilichkeit vorgeworfen, deswegen habe ich gedacht, dann nehme ich lieber die Utah Jazz, die wirklich gut aus den Startlöchern rausgekommen sind und in diesem Jahr sicherlich zu den Teams gehören, die den Los Angeles Lakers Kopfschmerzen bereiten können. Das war unser Rückblick auf die zwei Spiele von gestern und so ein erstes kleines Zwischenfazit von dieser Saison nach 4 Wochen, die es jetzt hier gelaufen ist. Wir werden morgen natürlich wieder darüber sprechen, wie an jedem Werktag, hier bei Triple Double auf meinsportpodcast.de. Das war Amir Selim mit seinen Einschätzungen zu diesen beiden Spielen. Danke, Amir.
Danke auch, Andreas.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Triple Double. Der NBA Talk. Auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.